Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast, Folge 101. Grüß dich, Andreas.
Hallo Tim, ich grüße dich und gut siehst du aus.
Ja, vielen Dank. Ich habe gedacht, die 100 haben wir geschafft, da kann ich mir auch mal die Haare abschneiden und eine neue Farbe ausprobieren. Und jetzt geht wieder alles von vorne los.
Ja, Wahnsinn. 101 Folge sind wir jetzt schon. Die Leute haben mich schon angesprochen, was macht ihr denn zu 150? Da habe ich gesagt, oh, gucken wir jetzt mal. Jetzt waren wir ja gerade bei Red Bull und das war unfassbar toll, oder? Also mir hat's und ich glaube ja dir auch sehr viel Spaß gemacht da. Es gab so viel zu entdecken und wir waren immer noch nicht fertig.
Nee, also man hat halt richtig gemerkt, dass auch die Leute, die da arbeiten, dass denen das richtig Spaß macht und diese Energie, die hat auch einfach angesteckt. Also es war einfach ein richtig guter Vibe da, es hat richtig viel Spaß gemacht, man war sofort dabei, die Leute sind ganz normal mit einem umgegangen, man hat sich überhaupt nicht als Fremdkörper gefühlt, es war richtig schön. Und diese Masse an Luftfahrzeugen und halt nicht nur einfach so 0815 Luftfahrzeuge, sondern so richtig spezielle Warbirds, also alles so, wo man denkt so wow, und davon haben die da einfach gefühlt 40 Stück in einer Halle stehen.
Das stimmt, ja. Diese Vielfalt, die es da gibt, diese außergewöhnlichen Sachen, aber auch diese liebevolle Energie, die da reingesteckt wird, ne? Weil egal mit wem du sprichst, die sind ja alle Feuer und Flamme und hey, das ist cool und selber, ne? Und wir machen hier und das ist alles außergewöhnlich und alles viel Arbeit, aber Wahnsinn. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, die mal alle kennenzulernen da.
Ja. Und halt, wie gesagt, total nett dabei. Also keiner, man hatte nirgendwo das Gefühl, dass sie sich auch als was Besseres oder was Besonderes fühlen.
Ja.
Sondern halt ganz normale Typen wie du und ich, egal mit wem man da gesprochen hat, alle komplett auf Augenhöhe. Man hat sich willkommen gefühlt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, die waren richtig happy, mal so ihren Bereich hinter den Kulissen zeigen zu können. Das war richtig cool.
Das stimmt. Ah ja, das war auch spannend, als wir da drüben bei der Lackierwerkstatt waren und so weiter, was da jetzt alles noch kommt und ansteht, es bleibt weiter spannend. Und eine Sache durften wir ja da drin verraten. Wenn ihr es wissen wollt, müsst ihr noch mal reingucken. Aber vielleicht sieht man es ja auch mal irgendwo. Mal gucken, ne? Also wenn ihr es noch nicht kennt, es lohnt sich, hört gerne noch mal rein. Und Salzburg ist sowieso ein schöner Ort. Naja, und der Kracher war natürlich auch noch das Hotel mit Hubschrauber.
Ja, absolut. Also das war generell ein rundum gelungener Tag, muss man sagen. Ja, einfach perfekt. Du hast noch einen Fan dort getroffen quasi, unvermittelt war der Hoteleigner auch noch ein Fan von Andreas und jetzt auch mittlerweile Follower von unserem Podcast. Liebe Grüße nach Salzburg. Also wenn ihr da mal unterkommen müsst, das Hotel Salzburg am Flughafen ist nur zu empfehlen.
Richtig, mit einem Jet-Trainer drauf. Der hat übrigens, das hat er mir erzählt, eine Autorotation nicht so gut überlebt. Und das ist der Grund, warum er dann bei ihm parken darf. Deswegen hat er dann auch gekriegt.
Ja, guck mal, aber ich meine, immerhin so gut überlebt, dass der Jet Ranger da noch relativ gut aussehend steht. Das heißt, alle anderen werden das auch gut überlebt haben, von daher.
Richtig. Ja.
Schönes Stück Zeitgeschichte an der Hauswand kleben.
Ja, Tim, dann wäre die nächste Mission, wir müssen da mal runterfliegen, würde ich sagen, oder?
Ich bin sofort dabei.
Müssen wir mal gucken, wie
wir das hinkriegen. Wir können ja mal zum 150. gucken, ob Mirko mal einen von uns mitnimmt bei einem von seinen Aerobatics.
Ja, aber du weißt doch, wir haben doch mit Mirko drüber gesprochen. Wenn man selber fliegt, geht's, aber wenn du daneben sitzt. Stefan Rahl hat das ja auch schon mal gemacht. Mhm. Unfassbar, wie schnell ihm schlecht wurde. Da ist er noch mit Rainer Wilke, glaube ich, geflogen. Ja, genau.
Ja, genau. Auch ein gutes Video findet man auch bei YouTube.
Ja, also es war ein ganz, jetzt, ganz toller Ausflug. Ja.
Ne, das ist vorbei und jetzt geht's weiter. Folge 101. Müssen wir mal gucken, über was wir jetzt reden. Wie gesagt, das zu toppen wird schwer. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt gerne mal rein. Auch gerne übrigens über YouTube auf dem Smart TV. Kommt das echt gut, weil wir haben ja ab sofort unser Videopodcast und auch natürlich zur 100. Folge schön zusammengeschnitten. Da sind echt tolle Aufnahmen bei. So, jetzt soll es aber reichen mit der 100. Folge.
101. Und dann beginnen wir mit einem Wortspiel. Hummel in der Hummel.
Hummel in der Hummel. Ich habe dir das Bild geschickt und ich musste halt sofort dran denken, was ist das jetzt für eine Situation? Also für alle, ich war mit dem Polizeihubschrauber in einer Schulung unterwegs und als wir von Dienstlaken zurück nach Düsseldorf geflogen sind. Dienstlaken ist so ein kleiner Platz in der Nähe, wo wir oft unsere Übung machen. Da habe ich auf einmal bei mir auf der linken Seite eine Hummel am Windschild gehabt von innen, die da lustig rumflog und ein bisschen irritiert war, wo sie sich da auf einmal befindet. Und das ist natürlich, das lenkt dich ab. Und das ist für die Situational Awareness gar nicht mal so gut.
Interessant. Also bei mir kommt es ja auch öfter vor, dass ich mal ein Insekt oder irgendwas, ab und zu sogar mal wirklich eine Wespe irgendwie im Cockpit habe. Mich stört das ehrlich gesagt gar nicht. Null. Also es gibt Piloten, die trauen sich überhaupt nicht, die Tür offen zu lassen. Die verschließen dieses Ding, wenn sie irgendwo stehen, hermetisch gefühlt, ja. Bloß keine Tür offen lassen, egal wie heiß es in der Maschine wird im Sommer. Mich stört's nicht. Ich sag dann, okay, die fliegt dann da rum und dann fliegt die halt da rum oder setzt sich irgendwie hin, dann will dann wir die an irgendeinem anderen Bundesland wieder aus, aber
tja. Ja, es ist halt, wenn du dann gestochen wirst, also ich bin jetzt nicht hochallergen da drauf, aber ich habe da schon heftige Reaktionen auf solche Insektenstiche und habe dann schon mal hier und da einen riesen Flatschen. Und das geht ja noch, aber wenn du jetzt wirklich Allergiker bist und da auch Panik vor hast, gestochen zu werden und eventuell sogar dann Hilfe brauchst oder so ein EpiPen dir reinschießen musst, ist das schon ein Thema, finde ich, was relativ schnell relativ groß werden kann.
Ja, du hast das sehr schön gesagt. Genauso ist es nämlich. Also wenn du da im Flug gestochen wirst und dadurch nicht mehr flugtauglich bist, sozusagen, dann kann das ganz schnell in der Ecke enden, wo du eigentlich gar nicht hin willst, nämlich dass angezweifelt wird, dass du nämlich weiterhin fliegen kannst. Einfach durch diesen Effekt bist du ja mit einem Mal zack raus. Ja. Wenn du so heftig drauf reagierst.
Aber auch da, ne, ich habe meinem Schülern gesagt, so hier Engine Fire, wir müssen hier runter, ne? Hab dann da direkt so eine Notlandeübung draus gemacht und unten dann erstmal die Hummel rausgescheucht, Tür auf, Hummel raus. Aber da muss ich halt auch sagen, da bist du halt nicht zu 100% oder ich war da zumindest nicht zu 100% im Cockpit, beziehungsweise nicht da, wo ich sein sollte, sondern ich hatte immer so ein halbes Auge mindestens, wo das Insekt jetzt hinfliegt. Und wenn dann wirklich mal was ist, ne, und du bist halt eben nicht genau fokussiert, ist das halt eine blöde Situation. Und da muss man sich halt mal überlegen, es kann auf jeden Fall ein Grund für eine Sicherheitslandung zumindest sein.
Das ist richtig. Man soll's aber mit solchen Ausreden, also in deinem Fall war es jetzt keine Ausrede, aber das ist ja so der Klassiker, wo man sagt, ah, eine Biene im Cockpit, ich musste leider außen landen und zufällig ist das irgendwie am eigenen Schrebergarten und zufällig stehen da zwei Leute, die man dann mitnimmt, weil sie zufällig da gestanden hat. Worauf ich anspreche ist, man darf eine Sicherheitslandung ohne eine Genehmigung natürlich durchführen, weil man zum Beispiel eine Biene im Cockpit hat, wie Tim sagt, ne, wenn die einen ablenkt oder man Angst davor hat oder die Passagiere die Panik kriegen, dann landet man, scheucht die raus, fliegt wieder weiter. Ist eine Sicherheitslandung, muss man nichts beantragen, weil man wusste ja vorher nicht, dass man die machen wollte oder sollte. Und so haben mal Geschichten erzählen, die es ganz viele Piloten versucht, diese Genehmigung zu umgehen, die man vorher haben muss, wenn man sagt, oh, ich möchte da nächste Woche an der Wiese beim Schrebergarten landen. Weißt du was, wir beantragen das nicht, dann sparen wir Geld, eine Menge Arbeit, es wird nicht abgelehnt vielleicht aus irgendeinem Grund. Wir haben zufällig eine Biene im Cockpit gehabt, ja, wenn einer fragt. So, deswegen, das als Grund anzugeben, ist dann natürlich schwierig, wenn man als, ich sag mal, Privatpilot unterwegs ist und zufällig noch Passagiere einlädt. Gibt's übrigens, wenn man im Internet googelt, gibt's einen Fall dazu. Und das hat richtig Ärger gegeben.
Ja, zu Recht. Aber das ist dann auch wieder, weißt du, warum müssen die Leute es denn immer übertreiben? Ich glaube ja generell an das Gute im Menschen, aber sich dann immer so eine Legend da aufzubauen, ach, das muss doch echt nicht sein. Die machen es einem dann wieder kaputt.
Das stimmt. Wir hatten übrigens mal einen Fall, da ist das wirklich mal passiert. Wir hatten einen Technical Crewmember, der auf so einen Bienenstich, wir hatten eine Wespe im Cockpit, Biene, Wespe, keine Ahnung, was es war, ist gestochen worden und hat genau so, wie du es vorhin beschrieben hast, reagiert. Nämlich Vollgas mit, mussten wir dem was reinjagen, fliegt auch nicht mehr. Ja, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass das wiederkommt und dir fällt ja in dem Moment ein Teil der Besatzung eben aus, komplett. Und der fällt ja nicht nur aus, sondern du musst dich ja auch noch um den kümmern. Und das ist natürlich in einem Hubschrauber schwierig, wo du nicht nach vorne richtig ins Cockpit kommst als Arzt, dann hängt er da, vielleicht hängt er in den Kontrollen drin oder reagiert irgendwie mit Krämpfen und so weiter. Das kann ja auch die Kontrollen eben beeinflussen. Und ja.
Ja, also so sehr schönes Thema auch, ne? Incapacitation eines Besatzungsmitglieds. Ist ja auch immer wieder Teil von Checkflügen, gerade wenn man mit einer Multicrew fliegt und eine Multicrew-Operation hat. Also nicht eben nur wie bei klassischen Rundflügen, dass vorne der Pilot im Hubschrauber vorne rechts die Steuer eingebaut hat und der oder diejenige links daneben hat eben keine Steuer, sondern ist Passagier, ist halt im Multicrew-Hubschraubern eben nicht der Fall. Da haben beide vorne alle Steuer, auch gar nicht wie in der Fahrschule, nur die Pedale, sondern eben auch das Lenkrad und die Handbremse und alles, was so noch dazugehört. Die volle Steuerautorität kann man halt auch von beiden Seiten übernehmen. Und wenn dann natürlich, wie Andreas sagt, einer reinfällt in diese Steuer, dann macht das natürlich was mit der Fluglage. Da muss man da erstmal gegen ankämpfen, je nachdem, wer das ist und wie der krampft, kann das schon heikel werden.
Mhm. Wir üben das zwar auch im Simulator, dieses Pilot Incapacitation, also der Pilot wird bewusstlos, der Technical Crewmember muss übernehmen, aber der krampft dann vielleicht auch mal im Simulator und es ist wirklich, also das in der Luft ist gar nicht so einfach, wenn der da wirklich voll in dem Pedal drin steht, durch irgendeinen Krampf oder irgendwo drauf liegt und du musst den erstmal irgendwie richtig in irgendeine Lage zerren, du hast aber eigentlich nur eine Hand und kommst da auch schlecht dran, musst den irgendwie die Hände noch festmachen, irgendwie unterm Gurt und so weiter, also das ist schon eine sehr anspruchsvolle Situation. Und wenn wir das mal so unvorbereitet üben, dass dann praktisch auch der Arzt hinten mit dabei ist, der dann auch merkt, ach verdammt, also ich komme jetzt hier überhaupt dann gar nicht an den Piloten richtig ran. Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also da versuchen wir dann auch die Crew mal so vor Probleme zu stellen. Und das war sehr spannend eigentlich auch für alle dann in dem Moment, dass alle gemerkt haben, na sowas aber auch. Aber ich will gleich vorne wegnehmen, weil mich viele auf dieses Thema schon mal angesprochen haben. Mir ist kein Unfall in den letzten 20, 30 Jahren bekannt hier in Deutschland, wo der Pilot im Flug so bewusstlos wurde und der Technical Crewmember wirklich übernommen hat. Also es geht nicht darum, wenn der Pilot einfach bewusstlos wurde und die Maschine ist im Berg geflogen. Es geht darum, dass der Technical Crewmember die Maschine übernommen hat und dann selbst nicht fliegen konnte. Ja.
Ich finde es aber trotzdem super spannendes Thema und ich finde es super wichtig, dass man es halt auch im Simulator halt immer wieder mal einstreut, weil ganz ehrlich, wo fängt diese Incapacitation an? Ne? Klar, wenn einer bewusstlos wird und in sich zusammensackt, ist das sehr eindeutig. Aber es gibt ja auch andere Situationen, wo man vielleicht irgendwie einen Schlaganfall erleidet oder in eine Schocksituation selber kommt, warum auch immer, nicht mehr ansprechbar ist, immer noch handelt, aber eben nicht plausibel. Da gab es auch gar nicht vor so allzu langer Zeit mal einen Unfallbericht zu, aus den Staaten war der, glaube ich.
Haben wir auch der Pilot, drüber gesprochen kurz, ne?
Haben wir auch drüber gesprochen, wo der Pilot immer wieder angesprochen wurde und einfach nicht mehr schlüssig gehandelt hat. Und das dann aus Co-Pilotensicht oder Hems-TC-Sicht oder wer auch immer daneben sitzt, zu erkennen und dann die Verantwortung zu übernehmen und den Piloten von seinen Pflichten zu entbinden und der, die sich auch entbinden lässt, ist gar nicht mal so ohne. Also selbst bei uns in dem Betrieb, in der Operation, wo wir mit zwei Piloten fliegen, wo ist denn der Punkt, wo ich dem Piloten in Command denn seine Entscheidungsfreiheit entziehe und ihm von seinem Kommando entbinde quasi? Das ist ein sehr diffiziles Ding. Und wenn man das nicht irgendwann auch mal im Simulator übt und sich da so gewisse Handlungsstrategien erarbeitet, somit einmal ansprechen, zweites Mal ansprechen, drittes Mal laut und wenn dann keiner reagiert, wird übernommen oder sowas. Das ist wichtig, um halt eben nicht es so weit eskalieren zu lassen, bis man vielleicht in eine Situation kommt, wo man denkt, jetzt muss ich übernehmen und das könnte aber schon zu spät sein.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, nämlich genau dieses Thema, ab wann würde denn, wenn es jetzt nicht ein zweites Besatzungsmitglied als Pilot ist, sondern ich sage jetzt mal wieder das Beispiel Technical Crewmember, ab wann hat der die Hose an und sagt, ich übernehme das Ding jetzt, egal was der da drüben erzählt. Ja, irgendwie kommt da ja nur Schwachsinn zustande, weil du hast ja trotzdem Piloten, die sind mehr auf Augenhöhe mit der ganzen Crew, oder dann gibt's natürlich auch die Piloten, die, da hast du schon irgendwie so, denkst du, oh Gott, wenn der allein schon in den Raum kommt, hat der so eine Aura, dem würde ich nie widersprechen, ja. So, ne? Und wenn du dann einen Technical Crewmember hast, der vielleicht noch gar nicht so lange dabei ist, ja, dass der dann irgendwie sagt, hey du Pilot, die ignoriere ich jetzt. Ich versuche, die Kiste selber zu landen. Das ist auch ein krasser Punkt. Das ist ein guter Punkt, den du eben angesprochen hast. Ja, der kann natürlich auch dazu führen, dass die Situation nicht so schnell gelöst wird.
Ja. Mir fällt gerade ein lustiges Beispiel ein. Und zwar ein Prüfer, den wir auch beide kennen. Der hatte, ich habe hinten die Prüfung abgenommen und er saß vorne als Co-Pilot und hat dann auch zu mir nach hinten signalisiert, ich falle jetzt gleich mal als Co-Pilot hier aus. Mal gucken, wie der Pilot reagiert. Und ich wusste überhaupt nicht, wann fängt er an? Macht er wirklich so eine klassische Incapacitation, kippt zur Seite und hat einen Herzinfarkt? Oder ist er halt irgendwie ein bisschen verwirrt, macht ein bisschen Quatsch, weil er dann anfing und hat sein iPad irgendwie auf die Mittelkonsole gelegt, dass das so ein bisschen auch den Pitch blockiert hat vom Piloten. Das war alles gar keine Absicht, aber selbst ich hinten als Prüfer wusste jetzt nicht so, gehört das jetzt schon dazu? Weil warum, also klar, im Simulator kann man mal so ein iPad irgendwo anders hinlegen, als man es gewohnt ist, aber man würde es halt nie so hinlegen, dass es eventuell irgendwelche Steuerorgane beeinträchtigt. Ne? Ist da halt passiert, weil es halt so in der Situation war, es ja auch alles nicht schlimm. Aber genau das ist das so. Selbst da, wo man weiß, da wird jetzt was gespielt, aber wann fängt diese Spielerei dann an und wann ist es einfach nur ein dummer Zufall, das ist halt gar nicht ohne.
Das ist richtig. Da ist doch auch, glaube ich, mal in den Staaten auch noch nicht vor so ewig langer Zeit, ist da nicht sogar eine CH-47 mal abgestürzt, weil das iPad zwischen die Pedale ist, ne? Da war irgendwas, ja, ne?
Genau.
So. Und das kann dir natürlich wirklich passieren, wenn du Pilot Incapacitation hast. Der wird bewusstlos, das Ding rutscht irgendwie nach vorne oder so. Und es gibt solche Fälle. Also jetzt nicht so, wie ich es gerade beschrieben habe, aber generell, dass da irgendwas zwischen die Pedale fällt und die dann blockiert sind. Weil es ist übrigens gar keine Pflicht zu trainieren, dass man einen Hubschrauber ohne Pedale noch fliegen kann. Das ist gar nicht mehr Pflicht, schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und das wird auch nicht in allen Flugschulen mehr gemacht. Aber es ist ein wichtiger Teil, finde ich jedenfalls, weil kann passieren, dass da was dazwischen rutscht, ja.
Ja, das ist natürlich der Worst Case, ne? Also das will von uns nie jemand in der Realität erleben. Auch wer uns schon länger verfolgt, weiß, dass es halt mein Lieblingsmanöver ist in den Notverfahren, das Heckrotorverfahren. Einfach nur, weil es halt unfassbar gut die Steuerführung trainiert, ne? Also die Feinfühligkeit. Man muss sehr genau fliegen, man kann wirklich knotengenau fliegen und mit dem Hubschrauber so ein bisschen spielen. Und da kriegt man ein sehr, sehr gutes Gefühl für das Luftfahrzeug, mit dem man unterwegs ist. Aber real möchte ich es trotzdem auch nicht erleben.
Ja, also, oder wenn du es erlebst, dann ist die Karre hoffentlich nicht so schwer und der Wind kommt von der richtigen Richtung und du hast eine lange Asphaltpiste vor dir und dann so.
Ja, das Blöde ist ja meistens, wenn da irgendwas passiert, dann gut, wenn du Glück hast und einfach nur die Heckrotorwelle an der günstigen Stelle reißt, dann ist ja nichts kaputt weiter am Hubschrauber. Aber in der Regel kriegst du ja dann eine Unwucht und letztens, jetzt sind wir schon wieder bei den Videos, das Video von, ich glaube, es war eine EC-135, die an der Tankstelle gestartet ist und von dem Feuerlöscher die Husse eingesaugt hat durch den Heckrotor. Oder war es eine 145, ich habe es nicht mehr vor Augen. Aber so eine Größenordnung, Hubschrauber mit einem Fenestron, optisch ist da gar nicht viel passiert. Der hat auch direkt wieder abgesetzt und alles war gut. Und dann hat man die Fotos gesehen, was da alles kaputt gegangen ist am Heckrotor. Ne? Also da waren ja massive Beschädigungen am Heckrotor. Und das möchte ich halt wirklich nicht erleben, dass da hinten irgendwas eine Unwucht bekommt oder so. Weil wenn sich das Ding komplett zerlegt, hat man halt eben keine Chance mehr.
Das stimmt. Jetzt sind wir ja gerade von der Biene gekommen, da habe ich jetzt nochmal eine Frage zu. Bei mir ist es so, wenn ich normalerweise eine Biene, eine Hummel, was auch immer im Cockpit habe, eine Mücke, die wollen immer alle raus. Das heißt, bei mir sind die immer vorne an der Scheibe. Ich habe noch keine bei mir erlebt, die dann hinter in die Kabine fliegt und auch wieder zurückkommt. Die wollen immer alle vorne raus und irgendwann setzen die sich irgendwo hin und dann ergeben sie sich erstmal ihrem Schicksal sozusagen, dass sie mitfliegen. Wie ist es bei dir? Ist das da ganz genauso? Oder worüber machst du dir in dem Moment einen Kopf, weil du ja auch weißt, hey, wenn die mich sticht, dann hat es, ja, ich merke dann schon irgendwie was ein bisschen mehr. Das triggert dich ja scheinbar dann auch so ein bisschen.
Ja, triggert mich tatsächlich ein bisschen. Ich glaube, da würde nicht großartig viel passieren, aber mir ist halt mal so ein Vieh unter den Helm geflogen und hat da gestochen. Ne, am Ohr. Okay. Und das ist halt unfassbar unangenehm. Und natürlich automatisch, man fängt an, sich zu schütteln und so und kriegt Panik. Also jetzt, ne, keine Panikattacke, aber Man ist halt nicht der ruhig coole Typ und denkt so, ach, hat sie gestochen, naja, vielleicht sticht sie nochmal, egal. Ne, da, man ist ja schon ein bisschen nervös dann. Und also ich bin da schon, habe ich schon dann doch den Ruhepuls von eher 65 als 55.
Alles glaube ich, aber dann siehst du, das ist ein wichtiger Punkt, da spielt ja die Erfahrung dann auch schon wieder eine Rolle mit, weil wenn du schon mal gestochen wurdest und das an einer ziemlich doofen Stelle, selbstverständlich sagst du nicht, ach komm, die Stunde, die fliegen wir jetzt noch bis nach Hause, ist kein Problem, das machen wir ganz locker, ja, weil das ist ja auch eine richtig doofe Stelle. Das tut natürlich auch weh, das ist klar, ja. Ja, klar, und dann spielt natürlich diese Erinnerung dann auch nochmal mit, ja.
Ich bin sogar ein zweites Mal gestochen worden, also da war es halt in Verbindung mit Hubschraubern am Boden. Aber stimmt, bin ich auch mal bei der Gebirgsflugausbildung. Auch doof. Und immer halt, ne, wenn so ein Hubschrauber vorbeikommt, den Downwash, die Viecher werden durch die Gegend geschleudert, kommen irgendwo gegen und dann stechen die halt sofort zu. Da machen die keine Gefangenen.
Verrückt, okay. Also, wenn ich mit dir fliege, dann weiß ich, die sind ja alle bei dir offensichtlich.
Ja, Mücken sowieso. Anscheinend jetzt auch Wespen, Hummeln, Bienen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Hummeln können auch stechen. Ne? Ich weiß nur, die Hummeln sind die mit dem weißen Hinterteil, deswegen habe ich die ganz gut erkannt.
Ja. Das sind die, die eigentlich gar nicht fliegen können, angeblich.
Genau.
Aber es trotzdem tun, ja. Aber wie schützt du deinen Hubschrauber davor? Das heißt, du weißt, es ist jetzt Sommer, die sind alle unterwegs, du hast einen Einsatz, du stehst auf irgendeiner Blumenwiese, was machst du?
Keine Chance,
achte ich nicht drauf. Zu?
Nee, da bin ich also
nicht drauf, nee. Okay.
Das kann dir ganz normal beim Aussteigen passieren. Klar, wenn es ist meistens wegen Bremsen, ne? Wenn du irgendwo landest, meistens hast du dann unfassbar viele Bremsen im Hubschrauber, da guckt man schon, dass man die Türen wieder zumacht, aber du wirst es nie verhindern können, dass ein paar von den Viechern im Hubschrauber sind. Also je nachdem, was man da macht, ne? Wenn alle aussteigen, dann sind schon mal mindestens 3 Türen aufgewesen und in der Zeit, wo du aussteigst, wie gesagt, fliegen die einfach rein und dann sind sie halt drin und dann musst du halt ein bisschen, wenn du wieder anlässt, ein paar raus und vielleicht habe ich auch die eine oder andere dann auf dem Gewissen, aber ist mir dann noch lieber, als wenn mir so eine Bremse, weil die stechen noch durch die Kombi durch, die Viecher sind ja krass. Also
hatte ich noch nicht. Von denen habe ich noch keinen Stich.
Habe ich alles. Also wie gesagt, wenn du mit mir fliegst, bist du safe. Ich krieg das alles ab.
Auch Mücken?
Ja, doch, durch die Kombi. Ja, immer. Also es ist vollkommen egal.
Das ist super.
Ja, du kannst mit offenem Fenster schlafen. Wenn ich dabei bin, sehe ich am Morgen aus wie ein Streuselkuchen und du hast keinen einzigen Stich. Kann ich dir versprechen.
Ich habe ein Schild auf mir liegen, Umleitung, und das geht dann zu dir. Ja. Ach, witzig. Okay, krass, dass du die alle so anziehst, Mensch.
Ja, ich bin so ein süßer Typ.
Da hast du recht, Tim, das stimmt. Da hast du recht. Ja, nee, also wie gesagt, mir ist es auch wurscht. Ich habe die Türen auch offen, weil ich mir dann immer denke, gut, dann habe ich lieber irgendein Viechzeug im Hubschrauber drin, aber dafür sind es irgendwie nicht 43 Grad, wenn ich da gleich wieder einsteige. Gut, die 145 hat ja immerhin eine Klimaanlage, da geht es ein bisschen runter, aber bei der 155 und 365, da ist keine Klima drin. Da haben wir Luft sozusagen als Kühlungsmittel. Na, es geht. Also ganz so schlimm ist es nicht. Ich meine, das Gute ist, du fliegst ja irgendwie vorwärts, dann kommt da die Luft rein. Böse ist es, wenn es ein richtig heißer Sommertag ist und du hast nur so eine 5-Minuten Strecke. Und das immer wieder. Immer 5 Minuten. Das ist schon fies. Aber wenn dazwischen mal was Längeres ist, dann kannst du ja ein Stückchen hochgehen und dir die Düsen auf Vollgas einstellen und dann geht es auch.
Aber ich kann mich dann noch,
was du getan hast.
Ja, ich kann mich noch an die BK-Zeiten erinnern, wo wir damals noch so Demos stundenlang begleitet haben, was jetzt Drohnensache ist. Und in BKs waren natürlich auch alte Hubschrauber keine Klimaanlagen. Es lief dir einfach runter die Suppe. Da hast du gar nichts mehr gemacht. Du hast da
das ist aber auch
oben am Himmel gestanden. Boah,
ja.
Brutal.
Das ist aber auch fies. Ihr im Fliegerkombi, im dunklen Fliegerkombi, die riesen Scheiben, am besten noch der Sonne entgegen und das alles super langsam. Das ist ja Wahnsinn.
Ja. War schön.
Okay, das glaube ich dir. Das ist wirklich, das glaube ich dir wirklich. Jetzt werden sich aber sicherlich einige fragen, die uns zuhören und das noch nicht gehört haben, das Thema, ach, warum habt ihr denn nicht in jedem Hubschrauber eine Klimaanlage drin? Tja.
Ja.
Tim, warum haben wir denn nicht in jedem Hubschrauber eine Klimaanlage drin?
Klimaanlagen gibt es zwar schon sehr, sehr lange, aber in Hubschrauber noch gar nicht so lange, weil das natürlich in den allermeisten Fällen eine ganze Menge Leistung kostet. Und Zusatzgewicht. Das ist, Hubschrauberfliegerei ist ja immer der Riesenkompromiss. Wie schwer darf so ein Hubschrauber mit Leergewicht noch sein? Wie viel Power haben meine Turbinen und was kann ich überhaupt zuladen? Und wenn man sich dann überlegt, je nachdem, welchen Hubschrauber man da nimmt, ist es meistens so, man kann in der Regel fast nie volltanken, wenn man gerade kleinen Hubschrauber hat und die mit Personen volllädt oder mit Equipment volllädt. Das ist immer so ein Abwägen. Will ich lieber länger fliegen, dann kann ich weniger Leute mitnehmen oder andersrum. Ja, und genau deswegen hat man oft gesagt, auf Klimaanlagen verzichten wir, die kosten nur Leistung und verbrauchen Zusatzgewicht, also lassen wir die raus und dann haben wir eben 50 oder 80 Kilo mehr, die wir mitnehmen können und außerdem haben wir noch 2% mehr Leistung, die wir ziehen können.
Ja, und die brauchst du halt auch nur an wenigen Tagen im Jahr, ne? Die meiste Zeit des Jahres kommst du ohne die Dinger aus und schleppst aber das ganze Jahr mit dir mit, ne? Und dann reden wir halt nicht, ich hab's mal gewusst, was die in der 145 wiegt, aber ich hab's nicht mehr im Kopf, weißt du es zufällig noch?
Nee, das weiß ich auch nicht mehr, das kann man mal nachgucken im Supplement, aber es ist ja auch genau da, wo du die Klimaanlage brauchst, von ihrer Leistung her, damit sie kühlt, ist auch genau da, wo sie eigentlich zu viel ist, weil du die Leistung und das Gewicht brauchst, weil dann ist es heiß und wenn es heiß ist, ist der Hubschrauber relativ leistungsarm. Also es beißt sich so in den Schwanz. Der Hund beißt sich da selber in den Schwanz.
Das stimmt, das ist richtig, ja. Und das ist eben genau das Problem. Wenn man so hat, eine ganz tolle Sache, freut man sich drüber, wenn sofort kalte Luft eben rauskommt. Aber ja, ich weiß es nicht mehr vom Gewicht her, aber normalerweise wiegen Klimaanlagen je nach Hubschrauber so zwischen 30 und 60 Kilo meistens so in der Klasse. Sowas um den Dreh kann man dafür rechnen. Und ja, das kann schon sehr entscheidend sein, ob ich an dieser Stelle noch abheben kann mit 30 Kilo mehr oder 40 Kilo mehr oder eben auch nicht. Das ist immer alles sehr, sehr knapp. Gerade im Sommer, weil es so heiß ist, müssen wir dann weniger Sprit mitnehmen, damit wir mit der gleichen Beladung und der Crew trotzdem unseren Patienten wegkriegen vom Einsatzort. Das macht dann schon was aus. Ja, die 40 Kilo, die hätte ich manchmal auch noch gerne irgendwie mit. Aber gut.
Ja, ist einfach so. Also bei uns, die Hubschrauber sind Gott sei Dank relativ leicht, muss ich tatsächlich sagen. Fällt mir immer wieder auf, wenn ich dann von den Johannitern zurück zur Polizei komme, mit welchen Abfluggewichten wir da arbeiten. Selbst wenn wir 700 Kilo Sprit drin haben, sind wir bei weitem nicht bei dem, was man im Rettungsflugdienst so an Gewichten mitschleppt.
Ah, das ist ein guter Tipp dann für die Spotter. Immer wenn Tim vom Johanniterdienst kommt und seinen ersten Polizeidienst hat, stellt euch mal einen Zaun, weil dann seht ihr, wie der richtig hoch geht. Richtig senkrecht, weil das nicht mehr gewohnt ist. Immer gleich viel Pitch zieht, wie bei uns dann auch in der Rettung. Und dann hebt aber die Kiste bei der Polizei schneller ab. Dann bist du der Senkrechtstarter sozusagen.
Ja, also wir haben es letztens mal mit einem sehr leichten Hubschrauber, haben wir es mal rausgefordert. Mit Maximum Take-Off-Power hatten wir dann Steigen von 3000 Fuß.
Wow.
Und das ist schon ordentlich. Also das ist dann richtig Aufzug.
Das ist schon ordentlich, das stimmt. Tja, siehst du. Ich bin jetzt erstmal froh, dass wir an einem unserer Rettungshubschrauber vorne so eine Hissel dran haben. Das ist so ein richtig toller Suchscheinwerfer. Ich glaube, ihr habt den auch, oder?
Wir haben genau den gleichen auch, den Tracker. Also Tracker ist der Hersteller. Hissel ist die allgemeine Bezeichnung für das High Intensity Searchlight, was es dann ist. Ja, bin ich aber auch tatsächlich jetzt aber schon öfter gefragt worden, wofür man den eigentlich im Rettungsdienst braucht.
Ja, ist richtig und gebe ich dir auch vollkommen recht. Und ich glaube, da kann man auch so sagen, also es hilft natürlich, wenn man eine Landeplatzbeleuchtung irgendwie benutzen will, wo man jetzt keine Feuerwehr hat und den von weiter weg schon mal beleuchten will, diesen Landeplatz, weil das Ding ist unfassbar hell, ne? Ich glaube, so unfassbar dringend ist er nicht notwendig, aber er hilft uns bei der H145 und das ist ja auch ein Grund, warum die DRF und so weiter den vorne dran haben. Er hilft, das Gewicht vorne vom Hubschrauber nämlich ein bisschen oder den Gewichtsschwerpunkt nach vorne zu ziehen, weil die 145 ein richtiges Problem hat in, ich sag mal, im operativen Betrieb ausgeglichen zu sein. Das hat nämlich den Vorteil, wenn ich vorne viel Gewicht habe, und Airbus hat da sehr viel Gewicht rausgenommen von der D2 auf die D3, nämlich dieses komplette Vibration Kit, ich glaube 50 Kilo oder sowas hat das gewogen, ne? Dann haben wir nämlich das Problem.
Ich glaube noch einen Ticken mehr sogar.
Oder sogar noch ein bisschen mehr. Dann haben wir nämlich das Problem, dadurch, dass der Ausbau hinten so schwer ist für den HEMS-Betrieb, da haben wir ja richtig viel Zeug dabei, dass wenn vorne ein leichter Pilot sitzt, man die Kiste alleine nicht mehr fliegen darf. So, das ist das ganze Problem. Und dann haben sich viele gesagt, okay, wie kriegen wir jetzt da vorne wieder Gewicht hin? Also auch wenn wir nicht wirklich brauchen, komm, wir machen einen Scheinwerfer dran, dann haben wir das Thema vom Tisch. Und dann muss ich auch sagen, es ist für mich auch sehr ungewohnt, die Kiste, wenn ich sie alleine fliege, wie die sich verhält, weil man merkt, die ist hinten einfach schwerer. Und dass, wenn du beim Landing Decision Points überrollst, dann geht nämlich gerade mal schön der Mastmoment vorne an und sagt, oh, guck mal hier, du gehst jetzt gerade mal an deine Grenze vom Mastmoment. Obwohl du da keine Spirenzchen groß machst, sondern einfach nur schön LDP und runter geht's. Wahnsinn, muss man da echt sagen, ja.
Ja, aber ist halt auch wieder so eine Sache, ist halt hochinteressant. Ne? Kann sich so ein Autofahrer wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Da weiß man, okay, ich darf jetzt vielleicht noch Achslast so und so viel machen. Das kriegen die meisten gerade so noch hin. Die meisten denken sowieso, ich darf noch so und so viel zuladen, ist doch egal wo. Und beim Hubschrauber ist es halt eben nicht egal, weil ich mich ja nicht am Boden abstützen kann. Und man hat das auf den Autobahnen auch schon mal gesehen, je nachdem, was da für eine Großfamilie in Urlaub fährt und mit wie viel Gepäck, wenn das Auto hinten komplett in den Federn ist und vorne schon fast abhebt, dann hat das was mit einer Schwerpunktveränderung zu tun. Und bei einem Hubschrauber hat das halt dann auch was mit der Steuerfähigkeit zu tun. Weil wenn dieser Hubschrauber zu weit aus seinem Schwerpunkt raus ist, dann kann ich halt nicht mehr die volle Steuerfähigkeit, die vollen Ausschläge nutzen, weil er halt eben nicht in seinem vom Hersteller erbrachten Schwerpunktlimit ist. Boah, jetzt habe ich es aber sehr kompliziert ausgedrückt am Ende.
Nee, aber ist okay. Ich habe immer versucht, das Wort Envelope zu gebrauchen, ne, weil damit ja eh keiner was anfangen kann. Und genauso ist es, wie der Tim sagt, weil das Problem ist einfach bei der ganzen Geschichte, wenn man dann abhebt und die Kiste ist hinten schwerer und zu schwer, dann muss ich ja den Stick weiter nach vorne machen, ne, damit ich dann weiterhin auf der Stelle hover, weil sonst wird's ja nach hinten weggehen. Das wollen wir nicht, also muss ich den Stick weiter nach vorne machen. Jetzt kann es aber sein, wenn die hinten so schwer ist, dass ich mit dem Stick schon fast vorne am Anschlag bin und kann diese Maschine, wenn sie sich dann noch ein bisschen mehr verändert, gar nicht mehr in der Waage halten, sondern dass er dann irgendwann anfängt, die Nase weiter hochzunehmen und der Stick ist vorne am vordersten Punkt angelangt. Ich kann es nicht weiter nach vorne drücken und sie geht immer noch weiter mit der Nase hoch. Ne? Und dann fällt man natürlich irgendwann vom Himmel. Das kann auch sehr schleichend kommen, so ein Phänomen. Ja? Also wenn man seinen Hubschrauber belädt und richtig viel Sprit reinmacht, hat eine lange Flugstrecke und dann verbraucht man Kraftstoff und dann verändert sich dadurch der Schwerpunkt und dann merkt man vielleicht gar nicht, wenn man den Hubschrauber vorher falsch beladen hat, dass man immer weiter mit dem Stick nach vorne muss, um diesen Hubschrauber in der Luft zu halten und dann kann es irgendwann sein, wenn der Kraftstoff weniger und weniger wird, dass man dann in echte Probleme kommt, ja, und gar nicht mehr so die Steuereingaben machen kann.
Ja, ist man übrigens als Pilot auch immer zu verpflichtet, diese Schwerpunktsberechnung zu machen, und zwar für den longitudinalen und für den lateralen Schwerpunkt, also vorne, hinten, links, rechts, dass man da überall eben genau in diesem Bereich ist, wo der Schwerpunkt sich bewegen darf, weil eben ansonsten Gefahr besteht, dass man den Hubschrauber nicht richtig fliegen kann.
Mhm. Ja, das muss man wirklich für alle Bereiche machen, für den Start, für den Flug, für die Landung, dass man genau weiß, komme ich denn auch immer an der richtigen Stelle raus. Und das müssen wir abspeichern. Das ist ganz wichtig. Das wird nämlich auch kontrolliert. Das muss eine gewisse Zeit lang aufgehoben werden, sodass man auch im Nachhinein nachvollziehen kann, eben hat vor 3 Monaten der Hennig da eine Schwerpunktberechnung gemacht und war der dennoch drin bei dem Flug. Da werden Stichproben gezogen und dann wird sich das Ganze angeschaut. So kann einen das dann wieder einholen.
Ja, und mittlerweile, ne, wie du sagst, hat man da irgendwelche Apps für, wo man einfach reinhackt, wer was wiegt und das dann automatisch für den Hubschrauber eben ausrechnet. Und früher hat man da entweder selber diese Rechnungen mit Zettel und Papier machen müssen oder so super krasse Graphen da verfolgen müssen und solche Zeichnungen. Und also das finde ich bis heute, habe ich hier glaube ich auch schon mal irgendwann im Podcast gesagt, immer noch faszinierend, wer das entwickelt hat, wie man da lang geht und dann irgendwo am Ende bei seinem Schwerpunkt rauskommt. Also da hat richtig Hirnschmalz hintergesteckt, was sie da gemacht haben oder was immer noch in jedem Flughandbuch zu finden ist, dass man es halt auch händisch, grafisch machen kann. Das ist schon geil.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, ne, weil das ja auch, ihr müsst euch das so vorstellen, das sind verschiedene Diagramme, die teilweise über mehrere Seiten gehen und dann muss man sich immer, ich sag mal, als Ausgangslage hat man dann zum Beispiel sein Gewicht und eine Temperatur und so weiter, so ein paar Werte und dann hangt man sich da quer durch die Diagramme durch zu verschiedenen Punkten, je nachdem, was dann eben dafür zutrifft und dann kriegt man am Ende irgendeinen Wert raus und das nimmt aber auch seine Zeit in Anspruch Und die Linien sind manchmal so eng beieinander, dass man sagt, wann war das jetzt die Linie oder die Linie? Oh verdammt, ich muss nochmal zurück und nochmal noch ansetzen. Also das ist, ich weiß nicht, wie es bei der BK war, bei der AS 350 war es auch schön gemacht, da bist du immer so links, rechts hin und her gegangen mit lauter so Pfeilen in verschiedenen Schritten. Das war eigentlich ganz cool gemacht, muss ich sagen. Aber wie du sagst, wer sich das ausgedacht hat, ja, alle Achtung. Also da muss ich sagen, das ist eine Riesenerleichterung, dass es da jetzt Apps für gibt, wo du deine Werte eintippst und dann spuckt er dir aus, bist du drin oder nicht. Und ach, das macht das Leben so viel leichter. Ja.
Ich glaube aber, bei Flugplanung ist es teilweise immer noch drin, bei der Berufspilotenprüfung, beim LBA in der Theorie, dass man damit arbeiten darf, ab und zu. Ich glaube, da gibt es noch die eine oder andere Frage, wo man da sich mit den Graphen auseinandersetzen darf.
Ja. Das stimmt, die ist da noch drin, wenn sie denn noch drin ist. Aber ich gehe mal davon aus. Es ist ja auch gut, dass man das ja mal gemacht hat. Wenn ich das jetzt bei der 145 nochmal machen müsste, ich müsste mich auch hinsetzen und erst mal gucken, okay, warte mal, wie war das? Das da lang, da lang, da lang. Weil wenn man ewig nicht damit arbeitet, dann hat man es bei den Apps drauf, aber eben nicht im Buch. Und so ist es mit der Akeo-Karte auch, mit unserer Flugkarte. Wenn man die ganze Zeit nur mit dem GPS fliegt und dann irgendwann mal wieder die Akeo-Karte in die Hand nimmt, warte mal, nochmal kurz neu orientieren.
IKEA-Karte, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Du bist ja auch jemand pro IKEA-Karte, haptisch im Cockpit. Es gibt ja jetzt die Bewegung Richtung papierloses Cockpit. Aber was müssen wir denn alles erfüllen, damit wir die IKEA-Karte weglassen können? Also bei uns ist da letztens eine richtige Diskussion entbrannt.
Ja, das ist eine gute Frage. Das hatten wir auch, das Thema, oder haben es auch immer noch. Ich glaube, als wir drüber gesprochen haben, war ich mir auch nicht zu sicher, weil ich jetzt gerade in anderen Themen gut drin bin, aber da jetzt dann wieder nicht. Ich glaube, das Thema muss einfach sein, du musst ja dementsprechend dann, oder willst du anfangen, über was ihr gesprochen habt? Ich wollte es dir nicht vorne wegnehmen. Tim?
Da bin ich wieder. Hallo, hörst du mich?
Jetzt höre ich dich wieder. Ja, dein Bild steht, aber ich höre dich wieder.
Okay, ja, also bei uns ist es so, wir haben halt viel drüber diskutiert. Wir haben halt mittlerweile ein EFB, ein Electronic Flight Bag, was halt genau all das auch beinhaltet, unter anderem halt auch die IKEA-Karte, aber eben nur auf einer Seite. Wir haben nur ein iPad dabei, ein mobiles Gerät, und haben es aber sonst auch noch auf der maschinengebundenen Seite des Electronic Flight Bags. Und jetzt ist die Frage, würde das ausreichen, diese beiden Backup-Karten quasi, oder brauche ich trotzdem die haptische Karte? Ja, und es ist halt immer schwierig. Ich sag mal, wenn du die haptische Karte dabei hast, bist du immer auf der sicheren Seite, da kann ja keiner einen Strick draus drehen. Bei allem anderen ist es dann wieder so ein, muss es genehmigt sein oder reicht es, wenn ich es so im Hubschrauber habe, dass es alles redundant ist? Ja, ich weiß es selber nicht genau.
Ja, das ist richtig. Du musst ja auch, damit du überhaupt das elektronisch dabei haben kannst, brauchst du ja eine Genehmigung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr das auch braucht. In der zivilen Luftfahrt auf jeden Fall. Dieses Electronic Flight Bag, was gelegt sein muss, plus das Operation Manual E, was eben dafür zuständig sind, wo ja alle Apps drin beschrieben sind und dies beschrieben ist. Und dann gibt es einen Administrator dafür, also es ist ein eigenes Handbuch hat man dafür. Aber ja, gibt natürlich eine Möglichkeit, das alles elektronisch zuzulassen. Das LBA muss da seinen Segen halt geben. Und dann braucht man die Papierkarte nicht mehr mit dabei haben. Allerdings funktioniert das nicht, wenn man als Privatpilot da eben einfach einsteigt und dann eben losfliegt. Da gehören noch ein paar Sachen eben mit dazu. Aber zu welchem Schluss seid ihr denn jetzt gekommen? Oder welche Lager gibt es denn?
Also im Endeffekt haben wir jetzt die Papierkarte wieder dabei. Oder haben sie immer noch dabei? Weil ich auch einfach gesagt habe, Leute, das ist wieder alles viel zu schnell. Alles sofort so, ja, brauchen wir nicht mehr, lassen wir weg, sparen wir Kosten ein. Ist aber, ja, es gibt halt immer diese Lager, ne? Du hast die, die arbeiten nur mit diesem iPad, und dann gibt's aber auch wieder die, die sagen, nee, ich möchte aber auch mal wieder Papier irgendwo in der Hand haben, ich möchte meine Anflugkarte auf Papier mitnehmen, und ja, das wirst du nie ganz ändern können. Und also ja, ich finde ein papierloses Cockpit gut, aber es muss auch alles vernünftig durchführbar sein. Und du kannst es nicht von heute auf morgen alles übers Knie brechen. Ich finde das gut, wenn man anfängt, es einzuführen als Backup. Erstmal das Papierlose als Backup und dann langsam zu wechseln, dass das Papier das Backup wird. Und wenn man dann merkt, so, okay, wir haben jetzt seit 3 Jahren, hat keiner mehr diese Karten angefasst und sind auch immer noch original verschweißt so, dann kannst du sagen, okay, nächstes Jahr versuchen wir es mal ohne. Ja. Natürlich vorausgesetzt, du hast die ganzen Erfordernisse erfüllt und die ganzen Berechtigungen und was weiß ich nicht alles, um das eben so zu tun. Aber selbst wenn ich eine Genehmigung habe, dass ich so durchführen darf ohne Papier, würde ich am Anfang es trotzdem immer noch mitnehmen.
Genau, eben, um einfach mal zu sehen, funktioniert es denn auch so, wie wir uns das vorgestellt haben, ne? Und oder treten da vielleicht ganz andere Probleme auf, eben wie zum Beispiel, ja, wenn du immer mit, sagen wir mal, Track abfliegst, Richtung Süden, dann ist ja beim Euronav die Karte verkehrt rum. So. Ist das beim Euronav oder ist das jetzt beim, jetzt muss ich gerade überlegen, dass ich mir selber nicht ins Knie schieße, oder ist das bei der 365 so bei unserem anderen System?
Nö, du kannst es ja so einstellen, aber du kannst es ja einstellen, wie du willst. Du kannst es ja auf North Up, Track Up oder Heading Up einstellen.
Ja, das ist richtig, genau richtig. Aber wenn du halt immer Track abfliegst und fliegst mit Track Richtung Süden, dann müsste ja die Karte, werden ja alle da Sachen verkehrt rum angezeigt. Alle Frequenzen, alle Ortsnamen und so weiter, ne?
Ja.
So. Und wenn dann einer damit überhaupt nicht klarkommt und es da immer ein Riesenthema gibt, dann findest du es ja auf diesem Weg dann irgendwann raus, weil das ist der, der dir vielleicht dann immer die Papierkarte noch nimmt und wenn die auf einmal weg sind, so, hä? Was ist denn hier los? Ja, so ist es. Und da gibt's ja auch diese zwei Lager. Der eine fliegt immer mit Norden oben im Display. Ihr könnt es ja mal bei eurem eigenen Autonavi mal einstellen. Es gibt welche, die fliegen, dass Norden immer oben ist. Und dann gibt's welche, und so fahren auch die meisten Autofahrer. Da bewegt sich die Karte immer so, dass das Auto nach oben zeigt, aber eben dann bewegt sich die Karte eben sozusagen eben immer mit dabei. Ja, dass die sich immer dahin dreht, dass immer der Weg, wo man hinfliegt, oben ist. Die einen so, die anderen so.
Also ich bin Team Norden auf jeden Fall.
Ich bin in deinem Team mit dabei. Ich weiß, bei uns im Unternehmen sind wir in der Unterzahl, definitiv. Aber ja, ich bin auch immer Team Norden. Das fällt mir einfach viel einfacher. Aber gut, so ist es. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Generationending. Ich glaube, dass das Jüngeren wieder einfacher fällt, die Karte dann halt in Flugrichtung ausgerichtet zu haben. Bei mir ist es einfach, ich denke immer auch so, wie hat man früher mit Atlanten gearbeitet? Ne? Da war automatisch immer Norden oben, die hat kein Mensch gedreht. Und man musste sich immer orientieren. Und es fällt einem, glaube ich, dadurch traditionell einfacher, dass man als Kind schon so gelernt hat, mit Karte umzugehen.
Ja, das ist richtig, genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel von dir. Du hast ja deinen Atlanten auch nicht immer nur gedreht, ja, sondern da war ja dann Norden oben. Und ich find's viel angenehmer. Die Karte ist oben, man kann alles lesen. Und ich weiß genau, wenn ich aber jetzt nach Süden fliege, und ich will eine Rechtskurve fliegen oder eine Linkskurve fliegen, wohin der Hubschrauber sich dann bewegt. Ne? Wenn ich eine Rechtskurve fliege, zeigt er mir auf dem Display eben an, dass ich mich nach links drehe. Also eigentlich dreht er sich nach rechts, aber eben verkehrt rum. Genau.
Jetzt wird's kompliziert.
Genau, richtig. Aber für mich ist es halt selbstverständlich. Ich muss da nicht irgendwie umdenken, wenn ich weiß, ach, ich will da lang fliegen, komm noch ein Stück nach rechts oder so. Das ist für mich so ganz automatisch. Und wenn ich mich irgendwo anmelde, sehe ich auch direkt, oh, ich bin im Norden vom Flugplatz, ich bin im Süden. Also, ja.
Ja. Absolut. Nee, und von daher, also, ja. Nichts übers Knie brechen. Ich finde, wie gesagt, die Entwicklung zum papierlosen Cockpit gut, absolut gut, weil auch die Hilfe natürlich durch diese ganzen Apps und so natürlich enorm ist. Also wenn ich mir so ein Flugbuch angucke, das wünsche ich mir auf jeden Fall papierlos oder halt über so eine App. Weil,
oh ja.
Boah, gerade im Nachtdienst, ne, wenn es dann noch dazu hektisch wird und du die 5. Stunde unter BIF geflogen bist oder MVG, wie man es auch immer nennen will, wer da Fehler macht, da habe ich vollstes Verständnis. Und wenn dich da einfach so eine App unterstützen kann und du da nicht irgendwie wieder eine Zeile durchstreichen musst und neu schreiben, was halt richtig kacke aussieht, bin ich ganz froh, dass es halt da die Möglichkeit gibt und dass du dich da nicht verrechnen kannst. Weil, boah, wie oft kommt unsere Technik rüber und sagt, hier auf Seite 48 habt ihr euch verrechnet und der Fehler zieht sich übrigens fort bis Seite 67. Viel Spaß beim Nachrechnen.
Beim Durchstreichen und Neuschreiben, so ungefähr, ja. Ja, genau so ist es eben. Das ist eben genau dieses, also das passiert, da passieren auch wirklich bei uns und auch bei allen Unternehmen, wo ich war und die ich kenne, die meisten Fehler passieren einfach beim Zusammenaddieren der Seiten. So.
Ja.
Ja. Am Ende der Seite muss man nämlich immer, es gibt für jeden Tag eine Seite oder zwei, je nachdem wie viel man geflogen ist. Und dann muss man da manuell die Flugzeiten zusammenrechnen und ja, wenn man da nicht bei der Sache ist, dann ist da ganz schnell ein Fehler drin.
Ja, aber das passiert dem jungen Pilotenschüler und dem super erfahrenen Kommandanten da ist keiner vorgeschützt, dass er da nicht irgendwelchen Mist baut manchmal.
Richtig, ja. Und am Ende kommt dann auch raus, dass man sich verrechnet hat, wie der Tim das eben schon erzählt hat. Das passt um eine Minute nicht, das muss halt korrigiert werden. Oder da fehlt eine Landung, das muss korrigiert werden. Das ist halt einfach so. Und dann wird das korrigiert, damit das auch alles zu den technischen Unterlagen passt. Weil auch die meisten Hubschrauber speichern mittlerweile die Zeiten ab, so dass man immer vergleichen kann, passt das denn zum Bordbuch eigentlich auch, ja.
Ja. Dann, apropos Zeiten. Es ist auch schon wieder Zeit. Wir sind schon wieder durch mit der Folge. Wir sind jetzt, glaube ich, auch die doppelte Zeit gewöhnt, nachdem die letzte Folge 1:40 war. Echt Spielfilmlänge haben wir geschafft, fand ich ganz cool. Mhm. Jetzt lassen wir es wieder bei einer Dreiviertelstunde gut sein. Soll reichen für die Folge 101.
Ja,
Andreas, jetzt brechen wir hier abrupt ab oder hast du noch was du sagen möchtest?
Nein, ich finde, das Thema haben wir doch wunderbar zu Ende gebracht, auch bei dem Thema.
Genau. Ja, weil jetzt, Fußball-WM läuft ja auch schon wieder. Das ist, verfolgst du das eigentlich? Du bist ja eigentlich nicht so ein Fußballfan, ne?
Ja, also wenn Deutschland spielt, dann gucke ich schon. Jetzt habe ich mir auch ein paar andere Spiele angeguckt, aber ja, Deutschland gucke ich. So, die anderen so nebenbei, würde ich mal sagen. Deutschland ein bisschen intensiver.
Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich richtig Fußballfan, ne? Mhm. Ich fühle aber diese WM auch überhaupt nicht. Die letzte in Katar habe ich schon schlecht gefühlt. Die fühle ich auch kaum. Trotzdem gucke ich fast jedes Spiel. Und es catcht mich einfach nicht. Klar, so Mannschaften jetzt Deutschland, Curaçao, ne? Curaçao, dass die ein Tor geschossen haben, wie die sich gefreut haben. Oder auch die Kapverden, dass die gegen Spanien unentschieden gespielt haben und das feiern, als hätten sie was weiß ich was gewonnen, finde ich mega cool. Aber was mir am meisten auffällt, ich finde es total sympathisch, wenn Mannschaften untereinander jubeln und zu ihrer Bank laufen und nicht irgendwo zu einer Eckfahne und wieder irgendwie so ein tolles Zeichen machen und ihren Jubel dann vor der Tribüne pausen, sondern ich finde es immer noch am schönsten, wenn man dann wirklich ehrlich zusammenjubelt. Da freue ich mich immer, wenn ich das bei der WM sehe.
Cool. Das hast du doch schön gesagt, Tim. Dann können wir jetzt diese WM können wir noch nicht beenden, das dauert noch ein bisschen, aber unseren Podcast, würde ich sagen, lassen wir euch jetzt wieder in euren Donnerstag ziehen sozusagen. Wünschen wir euch allen einen tollen Start in diesen Tag. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr uns folgt. Wir freuen uns sehr darüber. Ja, Tim, und dann freuen wir uns aufs nächste Mal, oder? Folge 102 steht an.
Folge 102, es geht weiter, ja. Von mir auch danke an euch da draußen und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Habt eine gute Zeit.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.